hören den Springer Medizin Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Springer Medizin Podcasts. Ich bin Cecilia Weber und aus der Online-Redaktion von springermedizin.de. Und dort bin ich unter anderem zuständig für das Fachgebiet der Pädiatrie. In diesem Zusammenhang habe ich die Entwicklungen rund um den Typ-1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen verfolgt. Anders als Typ-2-Diabetes entsteht Typ-1-Diabetes nicht durch Lebensstilfaktoren wie ungesunde Ernährung oder fehlende Bewegung, sondern durch eine Autoimmunreaktion. Dabei werden die insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Was viele nicht wissen, die Erkrankung entwickelt sich oft schon lange, bevor überhaupt erste Symptome dann auftreten. Und genau hier setzen jetzt neue Screening- und Therapiemöglichkeiten an. Über dieses Thema möchte ich heute mit Frau Prof. Dr. Olga Kortunouri sprechen. Sie hat ihre medizinische Ausbildung in Griechenland begonnen und ihre Facharztausbildung in Deutschland fortgesetzt. Neben der Pädiatrie hat sie sich auch in der Diabetologie spezialisiert. Und heute ist sie Chefärztin der Diabetologie, Endokrinologie und allgemeinen Pädiatrie sowie stellvertretende ärztliche Direktorin am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Kortunouri.
Vielen Dank, Frau Weber.
Die ersten Alarmglocken bei Eltern läuten ja dann, wenn so Symptome wie starker Durst, häufiges Wasserlassen oder Gewichtsverlust sie bei ihren Kindern feststellen. Oft ist dann die erste Anlaufstelle die pädiatrische Praxis. Welche diagnostischen Schritte werden denn dann eingeleitet?
Ja, Frau Weber, Sie haben recht, das erste Zeichen oder die ersten klinischen Zeichen, dass der Körper nicht genug Insulin produziert, ist es, wenn die Person vermehrt auf die Toilette geht. Das kommt daher, weil die hohe Blutzuckerwerte zu einer vermehrten Urinausscheidung führen. Daraufhin kommt das Durstgefühl, weil der Körper Flüssigkeit verliert. Und sollte das übersehen werden, dann kann es auch zu einem Gewichtsverlust kommen, weil der Körper nicht nur Flüssigkeit, sondern Energie auch verliert durch den Zucker, der ausgeschieden wird. Mhm. Und das sind die ersten typischen Symptome, die wir seit über 2500 Jahren kennen, in der Medizin beschrieben worden sind. Und wir sind sehr froh, wenn die Eltern diese Symptome relativ schnell feststellen und eine ärztliche Hilfe aussuchen, weil sogar Studien, die wir auch in unserem eigenen Krankenhaus durchgeführt haben, haben gezeigt, dass es die elterliche Wahrnehmung der beste Indikator ist oder Prädiktor ist, damit das Kind nicht in eine Ketoazidose kommt. Und das ist die nächste Stufe der Entgleisung. Das heißt, die Blutübersäuerung, die dadurch entsteht, weil der Körper einerseits viel Flüssigkeit verloren hat, aber auch kaum Energie mehr in den Zellen hat, der Zucker fehlt und greift auf die Fettreserven zurück. Und dabei entstehen Ketone. Ketone sind sauer und kommen zu einer Blutübersäuerung. Und das ist wiederum eine ernsthaft zu nehmende auch Situation. Und ich glaube, wenn der Kinderarzt das Kind in diesem Zustand sieht, weiß er, dass das Erste, was er machen muss, ist, es gleich ins Krankenhaus zu schicken. Keine Zeit zu verlieren. Auch unsere Studien haben gezeigt, dass es, wenn der Kinderarzt seine Runde dreht, sagen wir so, durch Wiederholung von dem Urinbefund oder durch den Blutzuckerwert, weil wahrscheinlich nicht glaubhaft ist, dass es tatsächlich auch diese Kinder leider kurz vor einer Ketoazidose sind. Am Ende dieser Geschichte ist der Körper sehr sensibel. Es fällt manchmal der letzte Tropfen, damit die Situation dann nicht unter Kontrolle bleibt, sondern wirklich zu dieser klinischen Verschlechterung kommt. Insofern mein Rat, wenn ein Hausarzt, ein Kinderarzt die Symptome von der Mutter gehört bekommt, vor allem die Kinder gehen nachts auf die Toilette und der Verbrauch an Getränken hat zugenommen, sollten Sie tatsächlich als erstes an Diabetes denken, dann brauchen Sie nur einen Blutzuckerwert, der im Labor gemessen worden ist, und wenn der über 200 Milligramm pro Deziliter ist oder 11,1 Millimol pro Liter, dann ist die Diagnose gestellt worden. Mhm. Und wenn Sie sagen, nicht mal diesen Wert brauche ich, sondern schicke ich ins Krankenhaus, ich glaube, jeder wird diesen Kinderarzt, diese Kinderärzten sehr dankbar sein, weil somit auch tatsächlich die Entwicklung der diabetischen Ketoazidose auch verhindern kann.
Ja, jetzt haben Sie schon diesen Worst Case der diabetischen Ketoazidose angesprochen. Ist diese für Kinder gefährlicher als für Erwachsene?
Es ist für jeden körperlichen Organismus eine gefährliche Situation, auch eine lebensgefährliche Situation. In der Literatur ist es tatsächlich so, dass es bis zu 1% der Betroffenen mit Ketoazidose auch daran sterben können. Gott sei Dank erleben wir das nicht so, wie in der Literatur oder die Statistik sagt. Und da sind wir sehr dankbar. Geht allerdings auch mit sehr hohen Morbidität einher. Also das sind die Komplikationen, die dabei entstehen können, sind sehr hoch. Die sind eher im Bereich von 20-30%. Und das ist etwas, was wir auch für die akute Phase auch nicht haben wollen.
Was sind denn so Komplikationen, die damit einhergehen?
Dass die gefürchtete Komplikation ist es, dass wir zu einem Zerebralödem kommen mit allen Ausprägungen bis zum Bewusstseinsverlust, Krampfanfälle und Ödem. Und das ist auch schwer zu managen. Das kann auch ein paar Stunden am Anfang der Ketoazidose, auch bis zu ein paar Stunden später auch entstehen. Da sind Kinder mit einem sehr niedrigen pH-Werten und sehr niedrigen Bicarbonatwerte sehr dafür prädestiniert. Gerade Kinder im Vorschulalter sind dafür prädestiniert, diese Komplikation zu entwickeln. Und natürlich gibt es auch weitere Komplikationen wie Elektrolytverschiebungen, ob das Hyperkaliämie ist am Anfang oder Hypokaliämie während der Therapie, aber auch iatrogene Komplikationen. Wir brauchen zum Management der diabetischen Ketoazidose mindestens 2 intravenöse Zugänge. Die Venenverhältnisse so schlecht, dass sie einen zentralen Venenzugang kriegen können müssen mit allen Komplikationen. Also das ist wirklich keine angenehme Situation. Und gerade junge Kinder, gerade Kinder, die mit einem sehr niedrigen ausgeprägter Ketoazidose kommen, sind auch prädestiniert, diese Komplikationen zu kriegen. Aha. Die diabetische Ketoazidose wissen wir mittlerweile, dass es auch längerfristige Effekte haben kann. Gerade bei jüngeren Kindern. Also das eine ist, dass es kognitive Veränderung haben können. Die sind bis zu 4 Jahren nach Diabetes-Manifestation auch festzustellen, wenn man ausführliche Tests auch durchführt. Auch mit einer IQ-Reduktion könnte man rechnen, gerade bei jüngeren Kindern, die ihren Diabetes-Manifestation mit Ketoazidose erlebt haben. Und in größeren Studien hat man gesehen, dass es unabhängig von Alter des Kindes, die Patienten mit einer Ketoazidose ihre Geschichte mit Diabetes begonnen haben, bis zu 12, 13, 14 Jahren später durchgehend schlechtere HbA1c-Werte haben als solche, die ohne Ketoazidose die Insulintherapie begonnen haben. Also es macht was mit dem Körper und deswegen wollen wir das vermeiden.
Ja, interessant, welche Auswirkungen das alles haben kann. Können Sie einmal zusammenfassen, wie und wann Typ-1-Diabetes entsteht?
Wir wissen seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass, was Sie am Anfang auch gesagt haben, die Ursache für die Entstehung des Typ-1-Diabetes ein Autoimmunprozess ist, der im Körper stattfindet. Wir wissen seit über 30 Jahren, dass dieser Autoimmunprozess sehr häufig ganz früh anfängt. Also die Kinder, die Diabetes bis zum 14. Lebensjahr entwickeln, haben in der Regel die sogenannten Diabetes-Autoantikörper schon mit 2 Jahren entwickelt. So in grob gesagt. Also die erste Erscheinung von ersten Autoantikörper erscheint sehr früh im Leben und natürlich auch später auch, so dass es in mehreren internationalen Studien gesehen hat, wenn die Autoantikörper davor liegen, das ist ein ganz guter Marker, dass du sagst, also wenn mehrere, 2 oder mehr, und das hat man auch so 2-mal auch festgestellt, das ist unsere Regel, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass dieser Prozess schon begonnen hat. Diese Kinder werden mit Sicherheit auch das Stadium erreichen, wo der Körper nicht genug Insulin hat. die Symptome auch auftreten und dann wir Insulin von außen geben müssen. Die Geschwindigkeit, wie sie von dem ersten Stadium 1, wie wir das benennen, bis zum Stadium 3, wo der Körper nicht genug Insulin hat und Insulin braucht und hohe Blutzuckerwerte hat, das ist sehr unterschiedlich. Je jünger die Kinder, desto schneller geht es.
Okay.
Für Erwachsene wissen wir, dass es der Übergang von einem Stadium in das andere ein bisschen langsamer ist. Das Besondere ist, wenn, egal ob du Kind bist oder ob du erwachsen, wenn du das Stadium 2 erreichst hast, und das Stadium 2 definieren wir so, als die Situation, wo wir im Blut mehrere Autoantikörper feststellen, und auf der anderen Seite wissen, dass ja alle metabolischen Marker, die uns Informationen darüber geben, ob der Körper ausreichend Insulin produziert, anfangen nicht mehr normal zu sein, aber auch nicht so gestört, dass sie eindeutig pathologisch sind. Und dieses Zwischenstadium 2 benennen wir das Stadium mit der sogenannten Dysglykämie. Und egal wie alt du bist, wenn man dieses Stadium erreicht hat, ist es die Progression zum nächsten Stadium 3 gleichmäßig schnell oder langsam. Wir sagen so, dass es um das 5-Jahres-Risiko bei 78% liegt. Also das heißt, innerhalb von 5 Jahren haben 78% derjenigen im Stadium 2 sich befinden, schon mit Insulintherapie begonnen.
Jetzt haben Sie auch schon gesagt, es gibt mehrere Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, vor allen Dingen um Typ-1-Diabetes bereits vor dem Auftreten erster Symptome zu erkennen. Die bekanntesten Studien sind die Frieda- und Fridolin-Studie. Sie waren unter anderem an der Fridolin-Studie beteiligt als Studienkoordinatorin. Was war denn das Ziel der Studie und wie war die aufgebaut?
Was war das Ziel dieser Studie? Das Ziel der Studie war tatsächlich, bei Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren, das war die Frieda-Studie in Bayern und die Fridolin-Studie, die wir in Niedersachsen gemacht haben, und jetzt im weiteren Verlauf unter der Frieda-Studie zwischen dem Alter von 2 und 10 Jahren zu gucken, ob tatsächlich diese Autoantikörper da sind. Das heißt, wenn man das feststellt, dass es multiple Autoantikörper da sind und das auch bestätigt durch eine zweite Blutentnahme, dann können wir sicher sein, dass es der Prozess begonnen hat. Und dann geht es darum, für uns zu evaluieren, wie weit ist der Körper mit der Insulinproduktion. Mhm. Dann machen wir das sogenannte metabolische Staging und dann können wir sagen, ob wir ein Stadium 1 haben, Autoimmunität und normale Glukosewerte, Stadium 2 Autoimmunität und gestörte Glukosewerte oder Stadium 3. Auf jeden Fall, da sind wir brauchen wir nicht multiple Antikörper im Stadium 3, reichen auch, wenn das nur eins da ist. Und dann die Glukosewerte, egal wie sie gemessen werden, ob das nüchtern Glukose ist, ob das Glukosewerte beim oralen Glukosetoleranztest ist oder der HbA1c-Wert im pathologischen Bereich sind. Mhm. Wenn man die Kinder so, die Familien so über diese Jahreszeit auch begleitet und natürlich schult und informiert, kommt es dazu, das haben wir gesehen, dass das Stadium 3 dann diagnostiziert wird, ohne dass die Kinder zwangsläufig alle diese Symptome entwickeln, die wir am Anfang, wie wir erwähnt haben. Natürlich, wenn man dezent nachfragt, es kann sein, dass man ab und zu mal auch nachts aufsteht, auf die Toilette geht, aber es kommt nicht zu massivem Gewichtsverlust, es kommt nicht zu einer Ketoazidose, und das haben die Studien, die auch in Bayern, auch unter Frieda-Konsortium durchgeführt worden, ganz gut nachgewiesen. Gerade in Bayern war die Reduktion der Ketoazidose von über 29% auf 2,5%. Wir haben vor kurzem unsere eigenen Daten hier im Norden ausgewertet und verglichen mit der Normal-Diabetes-Populationen haben wir gesehen, dass es anstatt von 46% Ketoazidose-Rate 0% hatten. Für die, die auch im Rahmen von Studien Fridolin oder Frieda auch aufgefallen sind und bei uns auch in der Betreuung waren.
Mhm. Ja, das heißt, die Ergebnisse sind eigentlich schon sehr bedeutsam jetzt für die Früherkennung von Typ-1-Diabetes.
Das ist ein Weg, wo wir denken, dass es sich lohnt, diesen Weg zu machen. Man startet den Diabetes, man kann den Diabetesentwicklung in dem Sinne, wenn man nichts anderes macht, nicht unterbrechen. Ja. Man kann das nicht vermeiden, die Notwendigkeit für die Insulintherapie, aber man kann die Familien ganz gut vorbereiten.
Ja.
Man kann den Start in einen besseren körperlichen Zustand, den Start der Insulintherapie in einen besseren körperlichen Zustand beginnen. Die Kinder haben immer noch mehr eigene Insulinproduktion.
Mhm.
Und ich denke, die Ergebnisse, auch alle diese Studien werden auch in den nächsten Jahren kommen, um zu zeigen, dass man auch stabilere Glukoseverlauf unter der Insulintherapie hat. Insofern denken wir, dass momentan ein guter Beitrag sein kann.
Ja, Sie haben jetzt mit diesen zwei Studien auch dieses Screening-Programm ins Leben gerufen. Das ist ja nicht vorbei. Das kann man immer noch freiwillig daran teilnehmen. Auch da ist es ja weiterhin das Ziel, Kinder mit erhöhtem Risiko eben frühzeitig zu identifizieren. Wie läuft dieses Screening jetzt aktuell in den Praxen ab?
Es ist so, dass wir seit Mai diesen Jahres das Screening, also die Teilnahme an der FRIDA-Früherkennungsstudie, nicht nur in Bayern, Niedersachsen, Bremen und Hamburg oder Sachsen anbieten können, sondern in weiteren Bundesländern, die auch mitmachen, auch Hessen und auch in Berlin-Brandenburg und auch Thüringen und auch Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch angeschlossen, diese Initiative. Und es läuft so ab, dass es interessierte Kinderärzte, sie sich einschreiben und sie können bei den Kindern die ersten Blutuntersuchungen durchführen. Dafür brauchen sie ein bisschen Blut aus der Fingerkuppe zu nehmen, also Kapillärblutentnahme. Natürlich kann man auch venös Blut abnehmen, das überlassen wir den Kollegen. Das Blut wird an die Forschungslaboratorien verschickt. Das eine ist in München und das andere ist in Dresden und wird untersucht. Wenn dann die positive Antikörper festgestellt werden, dann bitten wir um eine zweite Probe, um konfirmatorische Probe, die dann auch wiederholt das Ergebnis. Und wenn es tatsächlich beide Untersuchungen das gleiche Ergebnis bringen, das heißt multiple Antikörper, dann werden die Familien informiert und einem pädiatrischen, diabetologischen Zentrum in ihrem Wohnort nahe auch in Verbindung gebracht. Erstmal erfahren, worum es geht. Viele Familien kennen das nicht. Sie haben niemanden mit Diabetes in der Familie. Also dann müssen wir vom Alpha anfangen, das zu erzählen. Und parallel dazu läuft es auch die Einschätzung des sogenannten metabolischen Staging, damit wir sagen, wie weit mal, in welchem Stadium man sich befindet. Es ist keine gute Nachricht für die Familie.
Ja.
Auch die Diabetes-Manifestationsgespräche, die wir führen, egal in welchem Zustand die Kinder kommen, sind keine guten Nachrichten, weil wir keine Heilungsoption momentan haben oder versprechen können.
Das ist natürlich dann ein ziemlicher Schock erstmal für die Familien und Kinder.
Ist es auch. Wir wissen, dass wir sehr gute Behandlungsmöglichkeiten haben, gerade was die Insulinsubstitution anbelangt. Wir sind hier in Deutschland in der glücklichen Lage, mit dem modernsten Insulindosierungssystem zu arbeiten. Und wir sind froh, dass wir das haben. Und damit wird es den Betroffenen sehr geholfen, dass sie bessere Blutzuckerwerte erreichen und trotzdem flexibel in ihrem Alltag bleiben und alles machen können. In der Regel, was sie auch vorher auch ohne Insulintherapie gemacht haben. Aber es ist eine Nachricht, die wir gut begleiten können, genauso wie im Stadium 3.
Mhm.
Was ist wichtig ist zu sagen, wenn die Familien gerade diese Nachricht bekommen, dass es keine Zeit verloren geht und keine Dringlichkeit ist, dass innerhalb von ein paar Tagen was passieren muss. Anders als ich am Anfang gesagt habe, wenn die Kinder Symptome haben, dann sollte der Kinderarzt nicht mal Stunden verlieren.
Ja.
In der jetzigen Situation ist es Ruhe im System. Mhm. Der Körper produziert immer noch genug eigenes Insulin. Wir können in Ruhe die alle Schritte durchgehen. Und wenn das die Eltern, wenn die Familie das verstanden hat, dann wissen sie auch, was der nächste Plan ist, wann, wie oft wir uns sehen. Wir zeigen dann, was sie zu Hause, worauf zu Hause zu achten haben. Sie lernen auch selbst Blutzucker bei ihrem Kind durchführen zu können, so dass sie immer das Gefühl haben, sie können die Situation gut kontrollieren und keine Angst haben und auch nicht das Gefühl haben, dass es irgendwas übersehen.
Das heißt eigentlich, durch dieses Screening-Programm kann dann tatsächlich auch diese Akutkomplikation einfach vermieden werden, weil man es eben schon so früh feststellt.
Das ist es, was wir gesehen haben. Auch die Daten zeigen das. Natürlich ist es wichtig und viele sagen, wie reagieren die Eltern? Mhm. Kann es sein, dass die Eltern nichts mehr hören wollen und das alles verdrängen? Das ist auch eine normale Reaktion. Aber ich denke, natürlich wird es Eltern auch überlassen, wie oft sie die Folgeuntersuchungen mitmachen wollen. Mhm. Es ist aber etwas, was bislang in unserer Erfahrung immer die Eltern sehr dankbar waren, dass sie dann nicht allein gelassen worden sind, sondern diese Unterstützung auch in Anspruch genommen haben. Und wir arbeiten der Diabetologie generell und in der pädiatrischen Diabetologie insbesondere als ein multiprofessionelles Team. Nicht nur Ärzte und Ärztinnen, sondern Diabetesberaterinnen und Diabetesberater, auch Psychologinnen und Psychologen gehören zum Team, auch Ernährungsberatende. Und diese Kapazität brauchen die Familie mit einem frühen Typ-1-Diabetes auch. Das brauchen wahrscheinlich nicht die Schulungseinheiten, die jemand braucht, wenn man Insulintherapie beginnt, aber die Zuwendung und die Minuten, und die kommen sehr gut an. Und ich glaube, das ist, was wir diesen Familien auch beitragen können.
Sie haben jetzt gerade auch schon Therapieoptionen angerissen. Es gibt natürlich die Schulungen, aber es gibt auch Insulinpumpen, Sensoren, Hybrid-Closed-Loop-Systeme. Das sind jetzt alles technische Ansätze. Im Moment wird auch schon daran gearbeitet, am Krankheitsmechanismus an sich anzusetzen, zum Beispiel durch Inselzelltransplantationen oder immunmodulatorische Therapien. Könnten Sie die zwei Ansätze mal kurz umreißen?
Ja, das mache ich gerne. Ich fange mal mit dem ersten an. Das ist da, wo wirklich sehr viel Forschungsgelder auch investiert werden weltweit. Diese Ansätze haben unterschiedliche Zielpopulationen. Inselzellersatztherapien sind hauptsächlich für Personen mit einem etablierten und langanhaltenden Typ-1-Diabetes. Okay. Und in der Regel alle Studien werden momentan bei Erwachsenen durchgeführt, die auch durch den Diabetes auch Komplikationen haben. Zum Beispiel schwer zu beherrschen Hypoglykämien, Hypoglykämien-Wahrnehmungsstörung und so weiter. Und das kann man auch verstehen, weil sie wirklich auf der experimentellen Ebene diese Ansätze sind. Auch wenn sie vielversprechend sind, da muss man auch gucken, ob das jetzt mit Immunsuppression einhergeht, damit es keine Abstoßungsreaktionen sind. Auch die anderen Techniken werden versucht ohne Immunsuppression. Dann muss man gucken, wie lange diese Zellersatzmethoden auch, wie lange, wie gut Insulin produzieren. Also das ist etwas, was wirklich sehr viel Geld investiert wird, sehr viel passiert bei Erwachsenen, und das Ziel wäre dann natürlich eine radikale Heilung, auch wenn man das Stadium 3 erreicht hat.
Ja, das heißt, nur nochmal zurückfrage, die sind jetzt im Moment noch nicht in der Testung für Kinder, sondern nur bei den Erwachsenen.
Nein, okay. Und das wurden wir wirklich, da sind wir als Kinderärzte tatsächlich sehr anspruchsvoll. Ja. Wir möchten immer Kinder was anbieten, wo die Risiken deutlich geringer sind als das Profit oder der Gewinn durch diese Studie oder durch diese Therapie. Ja. Und ein 10-jähriges Kind hat momentan mindestens 70 Jahre Lebenserwartung. Und was ist Medikamente oder Interventionen, die auch nach 20, 30 Jahren Probleme mit sich bringen können, müssen sich lohnen bei einem sonst gesunden Körper von 10 Jahren. Ne? Also insofern sind wir sehr anspruchsvoll. Ja. Aber es wird sehr viel gemacht, und ich glaube, das ist auch gut so, aber keine Studien für Kinder.
Wie sieht es da bei der immunmodulatorischen Therapie dann aus?
Genau. Immunmodulation ist es ein ganz anderer Prinzip. Mhm. Wir wissen, dass der, wie Sie sagen, der Autoimmunprozess, das zum Typ-1-Diabetes ist, auch ein komplexer. Prozess. Wir haben nicht ein oder zwei Faktoren, wo die denken, wenn man die unter Kontrolle bekommt, kann man das alles stoppen, sondern es sind viele Mechanismen. Und das hat man gelernt auch in den letzten 30 Jahren. In der Regel sind Antikörper, monoklonale Antikörper, nicht Ausschlüsse, aber viele davon, die mal kurzzeitig verabreicht in verschiedenen Formen und somit den Körper ein bisschen neu trainiert. Also das Immunsystem neu moduliert. Und diese Therapien sind keine Dauertherapien, sind kurzzeitige Interventionen mit dem Ziel, dass es der Immunprozess, der zugrunde liegt, ein bisschen durcheinander kommt und dann dadurch auch zu einer Verlangsamung des Prozesses kommt. Wünschenswert aber wäre natürlich auch zu einer Verhinderung, weitere Verhinderung des Prozessentwicklung. Und diese immunmodulatorischen Medikamente gibt mal zweierlei. Einerseits, wenn der klinische Diabetes schon ausgebrochen worden ist, das heißt, wenn man schon mit dem Insulin begonnen hat und man weiß, dass der Körper noch in der Lage ist, eigenes Insulin zu produzieren, mit dem Ziel, die eigene Insulinproduktion länger aufrechtzuerhalten. Die sogenannte Remissionsphase. Remissionsphase ist es, wenn wir merken, dass der exogene Insulinbedarf deutlich reduziert ist und trotzdem wenig Insulinsubstitution auch sehr gute metabolische Stoffwechsellage erreicht werden kann mit wenig Schwankungen, mit fast normoglykämischen Glukosewerten. Da wird sehr viel untersucht. Besonders froh sind wir aber, weil wir mittlerweile das erste immunmodulatorische Medikament haben, das es auch zugelassen worden ist als Therapieoption für Menschen, die älter als 8 Jahre alt sind, also das heißt für Kinder ab 8 Jahren und natürlich auch Erwachsene und die sich im Stadium 2 der Erkrankung befinden. Und dabei handelt es sich um eine einmalige Behandlung mit den monoklonalen Antikörpern. Das Medikament heißt Teplizumab. Die werden über 14 Tage verabreicht als Infusion. Und das handelt sich um eine einmalige Behandlung. Und die Zulassung hat stattgefunden, weil man in einer Studie festgestellt hat, dass der bis knapp 3 Jahren zu einer Verzögerung kommen kann. Und dieses Medikament konnten wir in Deutschland im Jahr 2025 im Rahmen des Härtefallprogramms vom Robert-Koch-Institut auch verabreichen und Erfahrung sammeln. Wir sind Diabetologen, wir haben wenig mit immunmodulatorischen Medikamenten zu tun. Deswegen ist es sehr aufregend, auch die Situation. Und seit Anfang dieses Jahres ist es auch zugelassen, so dass mal auch in die Routinebehandlung auch aufgenommen werden kann. Und das ist was Neues, ne, wo wir sehr viel Erfahrung sammeln.
Und dadurch, dass es sich ja dann bis zu 3 Jahre hinauszögern kann, hat es ja auch einen klaren Vorteil eigentlich gegenüber den klassischen Insulintherapien.
Es ist so, dass es, wenn man Menschen mit Diabetes fragt, was musst du jeden Tag machen, weil du Insulin spritzen musst, kommt man auf horrenden Anzahl von Aktionen, von Blutzuckermessen, von Berechnung, von Katheterspritzen, was man alles macht. Auch wenn man unter dem Aspekt sagt, 3 Jahre ohne diese Aktion ist es mindestens von der praktischen Seite her, ist es etwas, was die Betroffenen das auch begrüßen. Was es aber wichtiger ist, finde ich, ist es, dass es innerhalb dieser Zeit viele Kinder, viele Jugendliche die Zeit haben, sich auch mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Mhm. Sehr oft machen sie große Reifungsprozesse, je nachdem, in welchem Alter sie sich befinden. Manchen gelingt es auch, sogar durch die Pubertät zu gehen, ohne Insulin. Das wissen wir, dass eine schwierige Phase ist und es später mit Insulin zu beginnen. Oder für manche ist es sehr wichtig, was sie uns gesagt haben, wenn sie gerade mit 16, 17 sind und sie schaffen ihr Abitur ohne Insulintherapie und den ganzen Diabetes-Stress zu machen, dann ist es für sie auch das Ziel erreicht. Also die Ziele sind sehr individuell. Die Patienten und Familien werden aufgeklärt, dass es nicht um eine Heilung geht und eine hundertprozentige Verschiebung. Die Personen reagieren sehr unterschiedlich, aber es ist etwas, was sehr viel auch machen können, weil bislang war mal so, dass wir gesagt haben, wir haben aufgeklärt, wir haben informiert, aber wir konnten nichts machen, um irgendwie an der Ursache zu arbeiten. Und momentan hat man mindestens etwas in der Hand.
Jetzt sind ja die Entwicklungen bezüglich der immunmodulatorischen Therapien doch recht erfreulich. Glauben Sie, dass sich die Behandlungen in absehbarer Zeit im klinischen Alltag auch wirklich dann etablieren?
Ich glaube schon, dass es die erste Tür aufgemacht worden ist. Also da glaube ich, dass es damit eine neue Therapie, eine neue Betrachtung des Diabetes, des Typ-1-Diabetes als Krankheitsidentität gemacht haben. Dass es klar ist, dass wir haben eine Autoimmunerkrankung, die im Laufe der Zeit zu einer metabolischen Erkrankung wird. Und wir haben die erste Option, therapeutische Option. Und auf der anderen Seite laufen so viele Studien parallel, auch bei Kindern, wo ich denke, dass es in den nächsten 2 bis 3 Jahren neue Erkenntnisse kommen. Und wahrscheinlich schafft das ein oder andere Medikament auch den Durchbruch, so dass wir auf jeden Fall zu einer Kombinationstherapie kommen. Also das heißt, entweder bevor die Insulintherapie beginnt, aber auch wenn die Insulintherapie beginnt, wahrscheinlich zur Kombination mit immer noch mit dem Ziel, die eigene Insulinsekretion so gut wie möglich aufrechtzuerhalten.
Ja, und damit ist die pädiatrische Diabetologie doch eins der dynamischsten Bereiche in der Medizin mit rasanten technologischen Entwicklungen, aber auch sehr vielen neuen therapeutischen Ideen. Das wirft bei mir tatsächlich eine große Zukunftsfrage auf. Wie realistisch halten Sie es, dass Typ-1-Diabetes in Zukunft heilbar sein wird und keine lebenslange chronische Erkrankung mehr ist?
Ich gehöre meistens zu den Leuten, die ein Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Ich habe das Glück, die letzten 40 Jahre ganz gut zu überblicken. Und wenn ich zurückblicke und sage, was habe ich den Eltern Anfang der 90er Jahre gesagt über die Prognose, da war ich eindeutig kategorisch, dass es nicht gibt. Also diese kategorische Haltung habe ich längst abgebaut. Ich werde wahrscheinlich nicht 40 Jahre aktiv sein, um mich selbst zu überprüfen, aber ich bin zuversichtlicher als vor 20 Jahren, muss man schon sagen.
Ich denke, es wird dann spannend sein, ob sich das tatsächlich so positiv entwickeln wird. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Kordunuri, für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Weber, für Ihr Interesse.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wenn Sie sich weiter mit dem Thema Typ-1-Diabetes beschäftigen möchten, schauen Sie gerne in die Shownotes. Ich habe Ihnen dazu passende Literatur verlinkt. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.